Das sind schon ziemlich bewegende Bilder, finde ich, und Berichte. Und ich möchte einfach nochmal mit uns beten. Jesus, und wir sind jetzt hier zusammen und wir glauben an dich und wir hören auf dich und wir dürfen das einfach so. Das nehmen wir für selbstverständlich und das ist es nicht. Und ich möchte dich bitten, dass wir einfach das immer wieder als Chance sehen auch und dass wir ja jetzt offen sind für das, was du für uns bereithältst. Amen. Wenn irgendwo das Gespräch auf Open Doors und auf die verfolgten Christen fällt, dann dauert es nicht lange, bis irgendjemand sagt, ich weiß nicht, wie ich in dieser Situation reagieren würde, wenn ich Verfolgung erleben würde. Vielleicht ist das ein Gedanke, eine Frage, die euch selber auch schon mal beschäftigt hat. Fragen wie, wie würde ich reagieren? Würde ich zu meinem Glauben stehen? Was wäre ich bereit zu opfern? Was darf mich mein Glaube kosten? Und woher soll ich die Kraft nehmen, trotz Verfolgung den Glauben zu bekennen und daran festzuhalten? Wie soll das gehen? Das sind keine leichten Fragen, und ich glaube, dass wir sie nicht beantworten können. Weil jeder Versuch, sie zu beantworten, letztendlich nur eine Theorie wäre. Was wäre, wenn? Nun leben wir aber in einem Land, in dem wir unseren Glauben ganz frei leben dürfen. Also wir können uns nur Gedanken machen. Was wäre, wenn? Aber wir wissen es nicht. Wir wissen nicht, wie viel Mut in uns wäre. Und wir wissen nicht, wie viel Furcht in uns wäre. Allerdings habe ich zumindest, was mich angeht, eine gewisse Ahnung. Nochmal, wir leben in Deutschland in einem Land mit Religionsfreiheit. Niemand von uns muss Angst haben um sein Leben. Niemand muss Angst haben um seine Chancen und Möglichkeiten, um seine Freiheit oder Gesundheit bangen, wenn er sich zu Jesus stellt. Gleichzeitig habe ich aber den Eindruck, und vielleicht teilt ihr das, dass sich auch etwas ändert. Kirche und Glaube sind nicht mehr selbstverständlich. Viele distanzieren sich von Kirche und von Glauben, stehen den Ganzen eher gleichgültig, vielleicht sogar kritisch gegenüber. Und für manchen ist es vielleicht so auch gar ein Akt der Befreiung, von einer zumindest persönlich empfundenen Unterdrückung, von Machtmissbrauch, wie auch immer. Und manche Reaktionen sind dann auch heftig. Religionsfreiheit heißt eben, dass ich auch aushalten muss, wenn der andere das, was ich denke, kritisch sieht. Und ich merke, das macht was mit mir. Ich bin vorsichtiger in dem, was ich außerhalb der Gemeinschaft sage und wie ich es sage, wenn es um meinen Glauben geht. Das hat zum einen den Grund, dass ich Türen, die sich öffnen, nicht zuschlagen möchte. Ich möchte Brücken bauen und Menschen nicht vor den Kopf stoßen. Ich möchte mit Menschen ins Gespräch kommen. Und wenn man das möchte, dann ist es manchmal angebracht, gut zu überlegen, was man wie sagt und nicht einfach mit dogmatischen Glaubensbehauptungen um sich zu schlagen. Ich merke aber, dass das nicht nur meine einzige Motivation ist. Meine einzige Motivation, vorsichtig zu sein. Ich befürchte auch negative Reaktionen. Ich befürchte Ablehnung, vielleicht auch Spott, ausgelacht zu werden. Und auch diese Furcht ist Teil meiner Motivation, manchmal gut zu überlegen, was sagst du jetzt und was nicht. Umso bewundernswerter finde ich den Mut der Christen, von denen wir gerade gehört haben, die in einer ganz anderen Situation stehen, wo es nicht nur darum geht, einen blöden Spruch gedrückt zu bekommen, sondern wo es um mein Leben geht, wo es meiner Familie geht, wo es um Existenzen geht. Also wieder die Frage, woher kommt der Mut? Woher nehmen die Kraft, die Zuversicht, den Glauben, die Hoffnung? Wie halten die fest? Ich möchte einen Vers aus der Bibel mit euch anschauen, in dem für mich ein Schlüssel steckt. Paulus schreibt an die Gemeinde in Korinth: Darum tue ich euch kund, dass niemand, der durch den Geist Gottes redet, sagt, verflucht sei Jesus. Und niemand kann sagen, Jesus ist der Herr, außer durch den Heiligen Geist. Jesus ist der Herr. Das ist das erste Bekenntnis der frühen Christen gewesen. Vor der Taufe bekannten Christen sich, Menschen sich so zu Jesus Christus. Sie sagten, drückten so aus, dass sie zu diesem Jesus gehören. Jesus ist der Herr. Dass er der Herr ist in ihrem ganz persönlichen Leben. Jesus sollte das Sagen haben, nicht andere Menschen, nicht die Umstände, nicht die Ängste, nicht die eigenen Sehnsüchte und Wünsche, sondern Jesus. Jesus ist der Herr. Ihr Glaubensbekenntnis, damit war alles gesagt. Der Herr, das klingt für uns manchmal ein wenig befremdlich. Es gibt ja auch Christen, die, wenn sie beten, Jesus so ansprechen: Herr Jesus. Und wenn man nicht christlich sozialisiert ist, dann denkt man ja, okay, das ist so ungefähr auf der Ebene wie Herr Meier, Herr Müller, Herr Jesus, eine Anrede. Das ist natürlich nicht gemeint. Das griechische Wort an dieser Stelle ist Kyrios. Und Kyrios ist keine Anrede, sondern ein Hoheitstitel. Man könnte auch sagen König oder Herrscher. Jesus ist der König. Und im Umfeld der ersten Gemeinden war klar, wer der oberste Kyrios, der oberste Herrscher, König gewesen ist, nämlich der Kaiser in Rom. Er herrschte, ihm war gegeben alle Gewalt auf Erden. Ihm galt es zu dienen und zu gehorchen. Und jetzt kamen diese Christen daher und sagten, nein, so ist es nicht. Nicht der Kaiser ist Kyrios, sondern Jesus ist der Herr. Dieser Zimmermann aus Nazareth, der ein paar Jahre lang mit so ein paar Leuten durch die Gegend gezogen ist, den die Römer gefangen genommen haben, gekreuzigt und getötet haben und von dem seine Anhänger behaupten, er sei auferstanden, der ist der Herr. Der Herr nicht nur im persönlichen Leben, sondern der Herr der ganzen Welt. Ihm ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Und ihm dienen und gehorchen wir. Mit diesem Bekenntnis vollzogen die Menschen einen Herrschaftswechsel. Sie nahmen Jesus als ihren Herrn an. Von nun an sollte Jesus das Sagen in ihrem Leben haben, nicht der Kaiser, nicht irgendwelche anderen Menschen und auch nicht sie selbst. Jesus ist der Herr. Und damit ist dieses Bekenntnis mehr als einfach nur ein persönliches Bekenntnis. Er ist der Herr in meinem persönlichen, privaten Leben hinter verschlossener Tür, sondern es ist ein politisches Bekenntnis. Ein gefährliches Bekenntnis. Wer das aussprach, wer sagte, Jesus ist der Herr, stellte Jesus über den Kaiser, hinterfragte die Machtstrukturen in Rom und folgte einem anderen Kyrios. Und wir haben das gerade eben gesehen, wie sehr Staaten, Machthaber genau davor Angst haben. So wie heute, auch damals. Als Paulus das aufschrieb, war klar, dass dieses Bekenntnis nicht ein reines Lippenbekenntnis sein konnte. Wer sich zu Jesus als Kyrios bekannte, der riskierte seine Sicherheit, sein Ansehen, seinen Einfluss und im schlimmsten Fall auch seine Gesundheit, seine Freiheit und sein Leben. Jesus ist der Herr, war das mutige Bekenntnis der ersten Christen. Immer wieder wurde auf sie Druck ausgeübt, sie sollen das mit diesem neuen Glauben doch bitte sein lassen. Es ist doch ganz einfach, wenn ihr keine Probleme haben wollt, dann schwört diesen Jesus ab. Und auch dafür gab es eine ganz einfache Formel. Man musste nur laut sagen, verflucht sei Jesus. Es brauchte also Mut, sich zu Jesus zu bekennen Und es brauchte wiederum Mut, an diesem Bekenntnis festzuhalten. Und wieder können wir fragen, hätte ich den Mut gehabt? Hätte ich mich das getraut? Wäre ich standhaft geblieben? Das Ding ist, damit frage ich immer nach meinen Möglichkeiten. Bin ich stark genug? Bin ich mutig genug? Ist mein Glaube stark genug? Und so weiter. Es geht dann um mich. Paulus spricht in diesem Vers aber ja von was ganz anderem. Er spricht vom Heiligen Geist. Darum tue ich euch kund, dass niemand, der durch den Geist Gottes redet, sagt, verflucht sei Jesus. Und niemand kann sagen, Jesus ist der Herr, außer durch den Heiligen Geist. Niemand hat sich damals aus Jux und Dollerei zu Jesus bekannt, weil das hip war oder weil mir das persönlich so viel bringt oder so, sondern das war eine bewusste Entscheidung, weil Gott einem Menschen begegnet ist, weil Gott in ihm Glauben geweckt hat, weil der Heilige Geist in ihm gewirkt hat und ermutigt hat und befähigt hat, zu Jesus sich zu bekennen und ihm treu zu bleiben. Paulus sagt, nicht dein Mut, dein Glaube, deine Standhaftigkeit sind der Schlüssel, sondern Gottes Heiliger Geist, seine Dynamis, seine Kraft, die in dir lebendig ist. Ob ich standhaft wäre, wenn ich in diese Situation käme? Ich bin ja noch nicht mal standhaft, wenn ich so in einem geschützten Rahmen meinen Glauben bekennen soll. Ich bin nicht kühn genug, einfach zu sagen, ja klar, kein Problem. Aber was ich weiß, ist, dass Gottes Heiliger Geist in mir lebt. Ich bin nicht aus meiner Kraft heraus Christ, sondern weil er mich gerufen und weil er Glauben geschenkt hat. Egal ob Verfolgung oder nicht, wir sind nicht die Herren unseres Glaubens, sondern Jesus ist der Herr. Ihn brauchen wir, von ihm leben wir. Er hält unseren Glauben, er trägt uns durch, er gibt uns Kraft. Christen in der Verfolgung beschreiben genau das immer wieder. Sie beschreiben, wie Gott ihnen Mut gibt, ihren Glauben trotz allem zu bekennen. Standhaftigkeit am Glauben festzuhalten. Liebe, um ihren Widersachern zu begegnen. Vergebung, um ihren Feinden zu verzeihen. Vollmacht, um trotz allem Gottes Reich zu bauen. Aber immer ist es Gott, der das durchsieht und an ihnen, in ihnen tut. Die Not, in der sie sind, zeigt ihnen auf, wir hängen an Gott. Und er trägt uns durch. Seine Kraft ist in uns lebendig. Sie hängen an Gott, wir hängen an Gott, an Jesus, an seiner Kraft. Das wird auch deutlich in den Bitten, die sie immer wieder formulieren durch Open Doors, für sie zu beten. Sagen, wir können es nicht von uns aus. Wir schaffen das nicht. Das ist Situation, in der wir kaputt gehen. Darum betet bitte für uns. Bittet Gott um Kraft, um Liebe, um Mut, um Hoffnung, Zuversicht, um Festhalten, um Vergebung, wo das Festhalten nicht gelingt. Denn auch das geschieht. Ich glaube, bei Open Doors kommt das oft nicht so vor, aber ich bin mir sicher, dass auch der eine oder andere auch sagt, vielleicht sogar sagt, verflucht sei Jesus. Und wer will darüber richten? Es gibt genügend Momente, in denen wir herausgefordert sind, zu Jesus zu stehen. Lasst uns doch von der verfolgten Kirche lernen. Uns bewusst an Jesus hängen. Kraft in Gottes Geist zu schöpfen und ihm um Kraft zu bitten, füreinander zu beten, da wo wir in Situationen sind, in denen wir herausgefordert sind, unseren Glauben zu bekennen, dem Reich Gottes gemäß zu leben, Gottes Liebe weiterzugeben, Situationen, in denen es uns schwerfällt, lasst sie uns teilen miteinander und füreinander beten und darauf zu vertrauen, dass Gott wirkt. Mit uns, an uns, durch uns und zur Not auch trotz uns. Amen.